2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons zu unserem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Das Spiel des 24. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstag, den 28.02. um 15.30 Uhr in der Pre-Zero Arena in Sinsheim, Stadtteil Hoffenheim statt. Das Hinspiel gegen die Sinsheimer fand am 19. Oktober 2025 am Millerntor statt und endete mit einem 0-3-Sieg der Hoffenheimer. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wie immer in meinen VDS-Folgen schauen wir ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner vom Wochenende. Es gab bisher 8 Partien in der ersten, zweiten Bundesliga und dem DFB-Pokal. Das Pendel in dieser Bilanz schlägt hauchdünn zu unserer Seite aus. Es gab 2 Niederlagen, 3 Unentschieden sowie 3 Siege für uns. Also das ist ein bisschen positiv. Den letzten Auswärtssieg gegen die Hoffenheimer feierten wir im November 2024. Da schlugen wir die TSG mit 0-2 durch die Tore von Afolayan und Albers. Wer erinnert sich nicht, wie Albers vor dem Gästeblock gelaufen ist und sich ja zurecht feiern lassen. Jetzt ist aber ganz gut mit dem Rückblick. Wir kommen zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er war schon im Hinspiel bei uns zu Gast und ihr kennt ihn vielleicht auch aus den TSG-Folgen des Rasenfunk. Dennoch stellt er sich gerne unseren Hörern kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zur TSG gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Moin Kasche, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Louis, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin TSG-Fan, so wie die meisten, seit 2008. Damals habe ich gerade angefangen, Fußball zu spielen. Und Hoffenheim ist zeitgleich in die Bundesliga aufgestiegen und hat mit sehr schönem Offensivfußball die Herbstmeisterschaft geholt. Und das hat mich damals als kleinen Jungen sehr begeistert. Und dann war ich schon im Februar 2009 bei meinem ersten Spiel in der Arena und seitdem bin ich diesem Verein verfallen, habe mittlerweile einen etwas weniger unkritischen Blick auf den Verein als vielleicht früher, aber mitgehangen, mitgefangen und so bin ich auch in Podcasts wie im Rasenfunk mittlerweile seit einigen Jahren zu hören und darf immer mal wieder erklären, was gerade so bei Hoffenheim auf und neben dem Platz passiert.
Oh, schön, dass du da bist, Louis. Denn jede Folge mit dir ist wie Popcorn-Kino für Fans von Denver Clan, Dallas, Falcon Crest, wie sie alle heißen. Die Jüngeren unter euch bitte googeln. Denn was hinter den Kulissen der TSG los ist, geht ja auch so auf keine Kuhhaut der ländlichen Region des Kraichgaus. Es geht dabei um Machtspielchen zwischen Präsidium, Geschäftsführung, Mäzen, Spielerberateragentur und. Ich habe diese 3 Bereiche, die wir uns mal jetzt am Anfang ganz kurz sprechen möchten, mal so unterteilt in Führungskrise und Machtkampf, Streit um den Sportgeschäftsführer und um den und noch den Interimspräsidenten. Also was genau ist da los? Ihr hattet die Abgänge von Markus Schütz und Frank Briel. Das sind 2 Geschäftsführer, einer für Finanzen, einer, ich glaube, der Geschäftsführer an sich. Dann musste auch Geschäftsführer Tim Joost gehen, der Marketinggeschäftsführer. Und dann trat euer Präsident Jörg Albrecht zurück. Wie kommt das Ganze?
Also bei Schütz und Briel ist es relativ eindeutig zu erklären, was da vorgefallen ist. Ich glaube, wir hatten vorm Hinspiel auch schon grob über die ganze Gemengelage gesprochen, dass die beiden sich mit Dietmar Hopps Intimus und Lieblingsspielerberater Roger Wittmann angelegt haben, ihnen ein Stadionverbot auferlegt haben und dann gab es am Ende noch eine Gerichtsverhandlung aufgrund dieses Stadionverbots und Hausverbots auf der Geschäftsstelle und das ging vor allen Dingen Dietmar Hopp deutlich zu weit, dass man so gegen ein Geschäftspartner, aber auch gegen einen Freund von ihm vorgeht. Und zwar hat Dietmar Hopp mittlerweile nicht mehr die Stimmmehrheit in der Gesellschafterversammlung, sondern der e.V. hat das, aber der e.V. hat sich am Ende dem Willen von Hopp gebeugt und Markus Schütz und Frank Briel abberufen, um den Vereinsfrieden zu wahren. In der Folge stand natürlich dann Schicker, Andreas Schicker, alleine da mit Tim Joost, die beiden übrigen Geschäftsführer. Und Andreas Schicker war auch in dieses ganze Gerichtsverfahren mit verwickelt, weil er einer der Zeugen war, die da ausgesagt haben, dass unter anderem Roger Wittmann mehrere Geschäftsführer beleidigt haben soll, was mit Audiodateien belegt wurde. Und da war Schicker eben einer der Zeugen, weshalb er dann auch erstmal ein bisschen mit rein verwickelt wurde. Und dann bot ihm sich ja eigentlich die Tür Wolfsburg, weil die gerade ihren Sportdirektor, Sportgeschäftsführer entlassen haben. Und es stand im Raum, ob Schicker trotz seiner sehr guten Arbeit in Hoffenheim und der erfolgreichen Saison frühzeitig geht. Dem Ganzen wurde dann ein Riegel vorgeschoben, weil der dann Interimspräsident oder Interimsvorstand Christoph Hensler zusammen mit Frank Engelhardt da Dietmar Hopp überzeugt hat, dass es nicht sinnvoll ist, Schicker frühzeitig gehen zu lassen. Hensler wiederum war Interimsvorsitzender, weil zuvor Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hat. Der hat leider ALS, die Erkrankung kennt man vielleicht noch von der Ice Bucket Challenge, also eine Nervenkrankheit. Deshalb natürlich verständlich, dass er dann sein Amt irgendwann niedergelegt hat. Und Christoph Hensler war eben dann die Übergangslösung. Selbst seines Zeichens Vertreter aus der aktiven Fanszene. Und auch er ist mittlerweile gegangen, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Nur so viel der Abriss, was letztes Jahr passiert ist, seitdem wir es miteinander gesprochen haben.
Oh Mann, ey. Das ist wirklich, es ist unfassbar, dass das bei euch, was bei euch abgeht. Jetzt ist ja so, dass Christoph Hensler stammt aus der Ultraszene oder aus der aktiven Fanszene, wie du schon sagtest. Er trat nach gewissermaßen, mir wurde zugetragen, er trat nach Unruhen zurück. Warum ist er denn zurückgetreten eigentlich?
Also, was danach noch passiert ist, dass Tim Joost als Geschäftsführer abberufen wurde. Was genau da vorgefallen ist, weiß immer noch niemand so wirklich. Das Ganze ist ein bisschen untergegangen in dem, was danach passiert ist. Nämlich, es gab, um ein bisschen Kontext zu geben, es soll jetzt am 9. März der neue erste Vorstand, der Nachfolger von Jörg Albrecht oder die Nachfolgerin, beziehungsweise es gibt nur drei Typen, die angetreten sind, also der Nachfolger, gewählt werden. Und im Vorlauf dieser Mitgliederversammlung gab es einen Datenschutzvorfall im Umfeld des Vereins. Was genau vorgefallen ist, ist immer noch nicht offiziell bestätigt worden, aber es wurde wohl eine Mitgliederliste vom e.V. an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aus der GmbH weitergegeben. Und der Verdacht steht natürlich nahe, dass das in Verbindung mit dieser Wahl steht und man versucht hat, jemanden zu finden, der als möglicher Kandidat antreten könnte, um die Interessen von möglicherweise Dietmar Hopp oder der GmbH im e.V. besser zu vertreten. Und dieser Datenschutzvorfall sollte natürlich aufgearbeitet werden. Dafür gab es eine Hinweisstelle intern eingerichtet, die wohl Mitarbeiter, ich glaube ein Mitarbeiter aus dem e.V., einer oder eine aus der GmbH betreut haben. Und Andreas Schicker hat das wohl nicht ganz gepasst und er hat dann, weil er meinte, es soll unabhängig aufgearbeitet werden, diese Hinweisgeberstelle neu besetzt, und zwar an eine externe Kanzlei. Okay. Und Christoph Hensler hat das scheinbar nicht gepasst, der damalige Interimsvorsitzende. Er hat damit reagiert, dass er, was mittlerweile vielleicht auch ihm klar sein sollte, dass es ein massiver Fehler war, dass er eine Gesellschafterversammlung angesetzt hat, um Andreas Schicker von seinem Posten als Geschäftsführer abzuberufen und ihm zum Sportdirektor zu degradieren. Und daraufhin ist ihm eine enorme Welle an Widerstand entgegengeschlagen, nicht nur von den anderen Gesellschaftern, also von seinem Kollegen im Vorstand oder auch von Dietmar Hopp, sondern auch von den Mitarbeitern in der GmbH, von den Fans, von Sponsoren, weil natürlich alle gerade jetzt, wo es so sportlich gut läuft und wo Andreas Schicker der letzte übrig gebliebene Geschäftsführer war, man ihn auf keinen Fall gehen lassen wollte und außerdem eben immer noch unklar war, ob jetzt wirklich nur diese Neuvergabe der Hinweisgeberstelle ausschlaggebend war oder ob noch andere Dinge vorgefallen ist, weil es von Seiten von Hensler bis kurz vorm Ende kein richtiges Statement gab. Man hat auch gesehen, dass die TSG GmbH ziemlich viel daran gesetzt hat, um Schicker den Rücken zu stärken. Auf Social Media wurden extrem viele Posts auch im zeitlichen Zusammenhang mit diesen dem Bekanntwerden von diesen Vorgängen veröffentlicht, wo man Schicker den Rücken gestärkt hat, wo man demonstrativ sich hinter ihn gestellt hat. Und gleichzeitig hat es wohl auch von Fans oder von Leuten aus dem Umfeld Bedrohungen gegen Hensler gegeben, der dann am Ende unter dem Druck der Öffentlichkeit sein Amt niedergelegt hat. Die angesetzte Gesellschafterversammlung hat überhaupt nicht mehr stattgefunden, weil Dietmar Hopp bewirkt hat vor Gericht, dass die abgesetzt wird, weil sie wohl nicht die Formanforderungen erfüllt hat. Und so hat Andi Schicker auch zum zweiten Mal sich im Amt behaupten können. Hoffenheim hat einen Ultra als im Vorstand weniger. Und man muss natürlich dann sagen, unterm Strich ist es für Dietmar Hopp ein Sieg gewesen, weil er jetzt sich nochmal öffentlich in mehreren Interviews darstellen konnte als der große Retter, ohne den es im Verein nicht funktioniert, weil der e.V. dann sonst nur macht, was er will. Und natürlich, um auch dieses Klischee von den Ultras, die man auf keinen Fall in Verantwortung bringen sollte, weil sie Chaos bringen, nochmal verstärkt hat. Also allen in allem hat dieser ganze Machtkampf, würde ich sagen, der TSG nicht gut getan. Auch wenn man natürlich jetzt umso geeinter ist, jetzt wo der Letzte, der noch vielleicht mal sein Veto einlegen würde, nicht mehr da ist.
Oh Mann. Wie geht's denn jetzt weiter? Also du hattest schon erwähnt, ein neuer Präsident oder ein neuer Vorsitzender wird am 9. März gewählt, also übernächste Woche. Und du hattest mir jetzt gerade vor der Sendung noch gesagt, heute sind die Kandidaten, du hast gesagt, drei Männer, sind die drei Kandidaten für die Wahl rausgekommen. Wer ist es und was kannst du uns ein bisschen zu denen bringen? Wie stehen die in dieser ganzen Gemengelage oder sind das unfrische, unverbrauchte Köpfe?
Ja, also ich war auch sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Im Vorhinein sind immer mal wieder ein paar Namen in die Öffentlichkeit geraten, von denen ehrlicherweise jetzt kein einziger antritt. Es wurde auch immer wieder gemunkelt, ob jetzt wen die Fanszene in Stellung bringt. Man hatte natürlich jetzt mit Christoph Hensler eigentlich einen Vertreter schon im Verein installiert. Der hätte aber gar nicht als erster Vorstand antreten können, weil er dafür mindestens 3 Jahre im Verein Mitglied sein müsste und das ist er nicht. Also auch ein bisschen ironisch, dass er zwar als Interimsvorsitzender den Posten innehaben konnte, aber jetzt dann eben gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte anzutreten. Ich bezweifle, dass er es dann überhaupt noch gemacht hätte, aber er hat es auch vorher schon ausgeschlossen. Jetzt kamen heute die Kandidaten raus und von den dreien ist ehrlicherweise niemand so wirklich einem Lager zuzuordnen, von der Fanszene auf gar keinen Fall und auch zu Dietmar Hopp bestehen jetzt ehrlicherweise keine offensichtlichen Beziehungen, vielleicht kommt da noch was raus, aber bisher habe ich da nach eigenen Recherchen und dem, was ich in Medien gelesen habe, nichts mitbekommen. Es wurde wohl auch ein bisschen ausgesiebt, also Hoffenheim hat seit letztem Jahr einen Ehrenrat, der besteht aus mehreren sehr langen, ich glaube über 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft, Mitgliedern, die eben die Bewerbungen gesichtet haben und geguckt haben, ob sie den selbst auferlegten Kriterien entsprechen. Und ein Kriterium war wohl unter anderem, dass die Personen keinen Hintergrund in Verbindung mit SAP haben sollen, also keine aktiven Mitarbeiter oder Mitarbeiter von SAP-Tochtergesellschaften oder so, weil das ja auch immer wieder ein Kritikpunkt war an zum Beispiel dem Ex-Vorstand Jörg Albrecht, der zwar nicht bei SAP angestellt war, aber bei Dietmar Hopps Jugendförderprogramm Anpfiff ins Leben und damit automatisch gebrandmarkt war als der Vorstand zu Hopps Gnaden und das wollte man diesmal verhindern. Was sonst so die Kriterien waren, ist ehrlicherweise nicht nach außen gedrungen. Ich bin auch mal gespannt, ob vielleicht auch andere Leute aus der Fanszene aussortiert wurden, aber bisher ist mir da nichts bekannt. Jedenfalls treten jetzt drei Leute an, drei Männer, wie schon gesagt. Einmal André Kreuzwieser, 45 Jahre alt, aus Hoffenheim. Der hat selbst sogar schon zur Verbandsliga-Zeit in der Hoffenheimer zweiten Mannschaft gespielt. Ist auch schon seit 1986 Mitglied, ist aber mittlerweile eigentlich vor allen Dingen in der Softwarebranche tätig, hat sogar mal bei SAP gearbeitet, aber das ist schon fast 20 Jahre her. Dann Florian Beil, ganz große Regionalliga-Kenner kennen den vielleicht, der hat schon bei Magdeburg und Hannover 2 in der Regionalliga gespielt und war auch selbst Jugendspieler bei Hoffenheim, ist seit 2020 Teammanager in der Hoffenheimer Akademie für den Jugendbereich zuständig, also der ist auf jeden Fall schon im e.V. angestellt. Und dann noch Uwe Heiß, 66 Jahre alt, der ist Trainer der dritten Frauenmannschaft, war mir ehrlicherweise auch nicht bekannt, so tief bin ich leider in unserem Frauenbereich noch nicht drin. Und hat auch selbst Erfahrung als Geschäftsführer und Gesellschafter in der Fertigungsindustrie. Also drei Männer, die ja Führungserfahrung haben, die auch alle irgendwie Bezug zum Verein haben, auch teilweise schon im Verein gearbeitet haben oder noch arbeiten. Aber jetzt auch nicht offensichtlich irgendwie in einem eins der zwei bekannten Lager zuzuordnen sind.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also welchen Lagern sind sie so zugeordnet? Meinst du, die Wahl eines der dreien bringt ein bisschen Ruhe in den Verein rein oder führt dazu, dass etwas weniger Turbulenz stattfindet?
Also es wird jetzt erstmal entscheidend sein, überhaupt mal wieder Struktur reinzukriegen. Man hat jetzt einen statt vier Geschäftsführern und einen statt drei Vorständen. Daher ist die Mitgliederversammlung jetzt erstmal wichtig, auch um mal Fakten zu schaffen, wie es denn jetzt weitergeht. Denn erst wenn die drei neuen alle Vorstände im Amt sind, möchte Hopp und auch Frank Engelhardt, der aktuell verbliebene Vorstand, der jetzt übrigens mit Jörg Albrecht, der zurückgekehrt ist, trotz Krankheit und noch bis in die nächsten zwei Wochen sein Amt nochmal ausführt. Also die haben sich geeinigt, dass sie jetzt noch keinen Schnellschuss machen und direkt drei neue Geschäftsführer holen, sondern erstmal warten, was dann im e.V. passiert. Da ist das schon mal höchst relevant. Und dann hatte ich ehrlicherweise schon befürchtet, dass es wieder eine ziemliche Schlammschlacht werden könnte auf der Veranstaltung. Der Fakt, dass jetzt von der Fanszene kein Kandidat benannt wurde, weckt bei mir schon mal die leise Hoffnung oder den Verdacht, dass es vielleicht nicht ganz so hitzig wird wie bei der letzten Vorstandswahl, wo es wirklich eine Kampfkandidatur gab von einem Vertreter der Fanszene, der ehrlicherweise nicht ernsthaft den Anspruch hatte, Vorstand zu werden, sondern sich eher in Position gebracht hat, damit es überhaupt einen Gegenkandidaten gibt, weil damals die Kandidatensuche auch sehr schnell anberaumt wurde und es kaum die Möglichkeit gab, da einen Kandidaten aufzubauen. Und da habe ich die Hoffnung, dass das jetzt alles ein bisschen geregelter abläuft. Es sind auch wieder ein paar Satzungsänderungen, die im Raum stehen, die auch zeigen, dass man immer weiter lernt, wie so ein demokratisch geführter Verein, der auch wirklich jetzt 50+1 Stimmrechte auf der Kapitalseite hat, funktioniert, weil Hoffenheim da glaube ich schon sehr viel lernen muss, seitdem die Stimmrechte jetzt zurückgewandert sind an den FV. Da hat man ja schon gesehen, dass ich glaube, sämtliche Mitglieder erstmal, also gibt sicherlich auch Leute mit der Vereinserfahrung, aber gerade die aktive Fanszene erstmal sich dem bewusst werden musste, was sie da überhaupt an Macht theoretisch haben in so einem e.V. und über die 50+1 Regel. Und deswegen bin ich mal gespannt auf die Mitgliederversammlung. Die verspricht auf jeden Fall wieder einiges an Infos. Ich hoffe, dass die am 9. März dann auch zu Ende geht. Die ist irgendwie, glaube ich, um 18 Uhr angesetzt. Und es gibt auch einige Tagesordnungspunkte. Und das findet in der Arena statt. Also ich hoffe, es wird nicht zu kalt.
Oh Mann, ey. Dann habe ich noch einen Punkt, bevor wir jetzt gleich zum Sportlichen kommen. Denn der hat jetzt erstmal mit euren ganzen Querelen nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eure Social Media Abteilung hat, eigentlich macht man ja so Stop Making Stupid People Famous, ein Instagram-Video rausgehauen, wo sie so Kiez trifft Kiez, was, ich weiß nicht, die einigen von den Hörern werden es vielleicht gesehen haben. Was ist denn bei denen falsch gelaufen? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber was ist denn da passiert?
Ja, ich habe es gesehen und ich musste auch erstmal schlucken, als ich das gesehen habe. Also die Hoffenheimer Social Media Abteilung versucht gerade, weil man ja in den letzten Jahren immer mehr Probleme hat, Leute ins Stadion zu bekommen, mit jetzt immer so typischen Meme-Content, bisschen für Aufmerksamkeit zu sorgen, und momentan steht jedes Heimspiel unter einem Motto. Mal ist es mehr gelungen, mal weniger gelungen. Ich fand, da waren auch schon sehr lustige Aktionen dabei. Diesmal hat man irgendwie dieses Motto Kiez trifft Kiez. Ich weiß nicht genau, also ja, ich glaube, da hatten sie schon bessere, aber dieses Video, was du ansprichst, war halt wirklich komplett daneben, wo man ziemlich deutlich eine alkoholisierte Frau von der Reeperbahn, wo man auch nicht sagen, also wo die Vermutung nahe liegt, dass sie selbst Alkoholikerin ist oder eventuell auch wohnungslos. Deutlich ist es jetzt aus dem Video nicht hervorgegangen, aber ich gehe schwer davon aus. Und dann sich so ein bisschen da, und sie sollte dann so quasi St. Pauli darstellen. Und ich habe nichts gegen sich auch einen Spaß über einen Gegner erlauben, aber das ist halt eindeutig Vorführen von Personen, die nicht genau Herr oder Frau ihres Handelns sind. Und ich finde, das ist einfach, ja, sowas macht man einfach nicht. Das ist so RTL-2-Niveau und schlimmer. Und ich bin auch froh, dass das Video mittlerweile gelöscht wurde. Es gab da wohl einen größeren Backlash, und sie haben dann auch in ihrer Story noch veröffentlicht, dass sie daraus lernen wollen und dass sie das Feedback ernst nehmen, aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Also da schauen ja mindestens 2 bis 6 Augen drüber, bevor sowas online geht, und dass dann niemand sich gedacht hat, hey Leute, sowas können wir nicht bringen. Es ist schon ein bisschen fragwürdig.
Das wollte ich auch so sagen. Gut, dass es runtergenommen worden ist, at least. Dann kommen wir mal trotz dieser ganzen turbulenten Struktur im Hintergrund. Turbulent trifft es, glaube ich, ganz gut. Bei euch läuft es sportlich aktuell umso besser, wenn man das mit den ganzen Querelen im Vorwege vergleicht. Abgesehen von der dann doch deutlichen Niederlage gegen Bayern läuft es für die TSG 2026 sehr, sehr gut. 6 Siege und einem Unentschieden steht ihr als Tabellendritter auf dem Champions League-Platz. Haben sich die Investitionen von knapp 80 Mio und der damit einhergehende Kaderumbruch aus dem Sommer 2025 dann jetzt quasi ausgezahlt?
Ich würde sagen, das hat mit diesen 80 Millionen ehrlicherweise relativ wenig zu tun, denn die Transfers, die jetzt wirklich einschlagen, die sind ja aus dem vergangenen Sommer, und da hat man sogar einen Transfer plus gemacht, natürlich auch, weil man so jemand wie Anton Stach für 20 Millionen verkaufen konnte. Das kann nicht jeder Verein machen, das ist mir bewusst, will ich auch gar nicht so tun, aber die meisten Spieler, die man da jetzt geholt hat, so wie einen Wladimir Zufall, der ablösefrei kam, einen Albion Haidari, oder auch vorne drin Aslani, der ist ja sogar ein Rückkehrer, der war ja einfach nur ausgeliehen schlägt jetzt komplett ein. Also da hat man echt einige Spieler geholt, entweder die man halt wie Aslani ausgeliehen hatte, aber vor allen Dingen so ein Haidari, Abdullahu, Wouter Bürcher, alles mögliche Spieler, die sie echt für einen vergleichsweise schmalen Taler geholt haben und die aber komplett einschlagen und die scheinbar auch bei manchen Vereinen unterm Radar geflogen sind. Also ich hatte im Rasenfunk auch mit Max drüber gesprochen und er meinte, so jemand wie Abdullahu, den hätte sich auch Dortmund oder sonst oder ein größerer Verein holen können, aber haben sie eben nicht. Also da sieht man auch schon, dass eben die gute Arbeit von Andi Schicker relativ früh ihre Früchte trägt, auch ein Touré, der kam ja direkt in der ersten Transferperiode von Schicker. Und das in der Kombination damit, dass halt jetzt endlich Ilzer einen Kader hat, der nach seinem Wünschen gestaltet ist und nicht einfach eine Ansammlung von Spielern, die irgendwann mal für viel zu viel Geld geholt wurden und ihm überhaupt nicht dienlich sind, vorliegt. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, weil Schicker und Ilzer sich einfach aus jahrelanger Arbeit gut kennen und Schicker genau weiß, was für Spielertypen Ilzer braucht. Und jetzt hat er halt einen Kader, der genau zu seinem System passt. Und da sind halt dann auch 7 oder 8 Spieler in der Startelf, die erst im Sommer oder im Winter davor gekommen sind.
Ja, wenn man sich jetzt mal nur die Kickernoten so mal ein bisschen zugute führt, sind die Spieler, die du jetzt alle genannt hast, also Aftolau, Burger, aber auch Grammaric oder Prümmel, die sind ja alle, die performen ja alle richtig, richtig gut. Ja, also das ist schon krass, was bei euch im Mittelfeld zugegen ist. Aber auch euer Sturm, also unter anderem mit Aslani, was du schon sagtest, aber auch Tim Lemperle, alle richtig, richtig gut unterwegs. Wie kommt diese beeindruckende Konstanz denn zustande? Also jetzt nicht nur durch dass das die richtigen Spieler sind, die Spielertypen sind, die für den Fußball gebraucht werden. Was zeichnet euch in dieser Saison aus bisher?
Ich würde sagen, dass Ilzer es geschafft hat, nach und nach immer mehr seine Leitprinzipien zu etablieren. Also am Anfang waren es schon auch noch sehr viele Basics. Eben einmal sein hohes Pressing und schnelles Gegenpressing nach Ballverlust, zweite Bälle sichern und eben bei Ballgewinn sofort vertikal die Spitzen suchen. Und man hat auch schon viele Abläufe gehabt, die relativ ausrechenbar waren. Ich weiß noch, im Hinspiel gegen St. Pauli, da lief so ziemlich alles über die linke Seite mit Touré und auch Kramaric, der sich dann auf die Seite rübergezogen hat. Und ich finde, mittlerweile hat man halt immer mehr es geschafft, auch wirklich deutlich komplexere Spielzüge und Spielabläufe zu etablieren. Hoffenheim hat ein Aufbauspiel von hinten raus, womit sie den Gegner locken können, aber ganz sicher immer wieder das gegnerische Pressing ausspielen können. Also Hoffenheim hoch anzulaufen, kann auch mal schnell einem um die Ohren fliegen. Und auf der anderen Seite hat Hoffenheim extrem hohe Laufwerte von über, ich glaube, 123 Kilometern pro Spiel, wo man einfach immer dem Gegner auf dem ganzen Platz Druck gibt und von Beginn an hoch anläuft und auf die zweiten Bälle geht. Und ich glaube, das sind so diese Grundtugenden, die Ilzer sehen will, die einfach allen Spielern eingeimpft sind und wo du auch einfach merkst im Vergleich zum vergangenen Jahr, dass du halt Spieler dabei hast, die Bock haben und die sich dem Ganzen unterordnen und die nicht irgendwelche eigenen Allüren haben. Wenn du dran denkst, dass letztes Jahr immer wieder auch interner nach außen gedrängt sind, dass du bei manchen Spielern das Gefühl hattest, die sind einfach nur da, um ihren Vertrag auszusitzen. Und ich glaube, da wurde schon auch viel ausgesiebt und Ilzer hat es geschafft, dass eben die jetzt da sind, auch wirklich alle 100% hinter seinem Fußball stehen. Das ist natürlich auch einfacher, wenn es erfolgreich ist, aber das war eigentlich schon seit der Vorbereitung zu spüren. Und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass die Mannschaften Hoffenheim anders entgegentreten. Zu Saisonbeginn hat Hoffenheim schon auch noch viel auskontern können, das ist mittlerweile nicht mehr so. Jetzt gegen Köln zum Beispiel hat Hoffenheim viel Ballbesitz gehabt und wurde dann selber zum Teil ausgekontert. Das hatten wir auch im Pokalspiel gegen St. Pauli, wo ihr ja das bessere Ende für euch hattet am Ende. Und ich glaube, das könnte auch so was sein, was ich am Samstag erwarte. Aber Hoffenheim hat mittlerweile auch mehr Lösungen mit Ball, um sowas entgegenzutreten.
Apropos Lösung. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass ein Faustpfand die Saison die flexible Spielgestaltung und dieses, dass die Mannschaft flexible Systeme fluid übereinandergreifend spielen kann. Ist das etwas, was Ilzer geschafft hat, jetzt zu etablieren, auch im Gegensatz zur letzten Saison?
Ja, man sieht schon, dass er jetzt wirklich auch flexibel auf die Gegner reagieren kann. Jetzt auch gegen Köln hat er in der Halbzeit umgestellt und plötzlich war es ein ganz anderes Spiel, auch wenn man am Ende trotzdem noch das 2-2 kassiert hat. Und das hatte man jetzt schon mehrfach, dass du merkst, in der Halbzeit eine Umstellung und plötzlich läuft's, so wie auch gegen Frankfurt vor kurzem. Und da merkt man einfach auch, dass seine, klar, die Spielart und Weise ist immer dieselbe, aber dass man auch so in den Grundordnungen sehr viel umstellen kann. Zu Saisonbeginn war es sehr viel dieses 4-2-2-2 mit zwei offensiven Außenbahnen und zwei klassischen Spitzen, die natürlich viel im Pressing gelaufen sind. Dann hatte man dann plötzlich, dadurch, dass Prömmel zurückgekehrt ist, dann auch wieder einen umgestellt auf 4-3-3 mit zwei Achtern, wo du zwei Achter hast mit Böcher und Prömmel, die halt saulaufstark sind, die aber auch mit reingehen in 16er, also so richtig Box-to-Box, hinten mitarbeiten, aber vorne auch nachrücken und die Tore machen. Also ich glaube, Prömmel hat jetzt 5 oder 6 Saisontore erzielt. 6. Und, ja. Und das ist wirklich ein absoluter Faustpfand, dass du da halt auch einfach teilweise auch von der Bank Leute bringen kannst, aber auch einfach im laufenden Spiel sagen kannst, du stellst jetzt einmal um und dann läuft's wieder und du gehst nicht mehr in diese Pressingfalle vom Gegner rein. Und das ist sicher auch auf Ilzer zurückzuführen. Also er wird ja immer viel, es wird ja immer viel gesagt, er kommt vor allen Dingen über dieses Motivationale, aber taktisch ist es schon auch stark, ob das jetzt auf ihn oder auf seinen Co-Trainer zurückzuführen ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen von außen, aber das würde ich schon auch ihm zurechnen. Und das ist sowas, was man bei Hoffenheim, würde ich sagen, so in dem Ausmaß klar unter Hoeneß auch gesehen hat, aber nicht so erfolgreich. Ich würde eher sagen, am ehesten unter Nagelsmann damals, der war auch so jemand, der es geschafft hat. Im laufenden Spiel, ich weiß noch, da gab es ein Spiel gegen Christian Streich, haben die in der ersten Halbzeit irgendwie so die ganze Zeit aufeinander reagiert und insgesamt jeweils 4 Grundordnungen gespielt, weil sie die ganze Zeit umgewechselt haben. Es war dann schon wieder fast zu viel Flexibilität.
Oh Mann. Jetzt habe ich eine Frage auf Blue Sky bekommen. JJJ fragt, wo siehst du die Schwächen eures Teams?
Also Hoffenheim hat es schon geschafft, seine Abwehr deutlich zu stabilisieren. Das liegt nicht nur an Haidari und jetzt Kabak, der zurückgekehrt ist, oder auch an Bernardo, Zufall und so weiter, sondern auch daran, dass man einfach ganz mannschaftlich stark gegen den Ball arbeitet und sehr giftig ist. Was ich jetzt aber schon gegen Köln gesehen habe, ist, dass man teilweise sich dazu verleiten lassen hat, ein bisschen zu hoch aufzurücken, die Restverteidigung ein bisschen zu vernachlässigen und dann kommt halt ein langer Ball und Elmada ist durch und das darfst du dir gegen St. Pauli auch nicht erlauben, weil ihr habt schnelle Leute vorne drin. Das haben wir auch im Pokal gesehen, das haben wir auch letztes Jahr gesehen bei der Niederlage beim 2-0 daheim. Ich muss da noch ans Tor von Afolayan denken und da muss Hoffenheim auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich eben nicht auskontern lassen. Und ansonsten, was um dem dann nochmal wieder eine Stärke entgegenzusetzen, auch wenn Hoffenheim in Rückstand gerät, hatte ich diese Saison nie so das Gefühl, dass sie komplett chancenlos sind und nicht mehr zurückkommen können, sondern die sind echt dann immer, die rappeln sich dann auch wieder recht schnell auf. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, gerade gegen St. Pauli sollte man die Konterabsicherung im Vergleich zu Köln deutlich verbessern nochmal.
Okay, ich stehe jetzt auf dem 3. Tabellenplatz. Wo lauft ihr am Ende der Saison ein? Was glaubst du?
Also ich sage mal ganz selbstbewusst, europäisch jetzt auf jeden Fall, weil man hat mittlerweile 13 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Also ich glaube, dass sie so krass noch einbrechen, kann ich mir nicht vorstellen. Sich dann natürlich gegen Stuttgart, Leverkusen, Leipzig behaupten, ist nochmal ein anderer Schnack, aber ich bin momentan schon selbstbewusst und würde sagen, dass Platz 4 oder 3 gar nicht mal so unrealistisch ist. Auch weil jetzt schon auch noch einige nicht so hochkarätige Gegner anstehen. Man hat Bayern jetzt schon hinter sich, Dortmund steht noch vor der Tür und man hat noch ein direktes Duell mit Stuttgart und Leipzig. Das könnte natürlich entscheidend werden. Aber ansonsten sind das alles Spiele, wo man sagen kann, wenn man so auftritt wie bisher, dann muss es eigentlich einen Sieg geben.
Okay, dann lass uns mal zum Spieltag kommen. Samstag 15.30 Uhr. Der Gästeblock ist mehr als ausverkauft. Es soll noch Karten an den angrenzenden Blöcken geben. Also für liebe Hörerinnen und Hörer, kommt doch gerne nach Hoffenheim. Ich werde auch da sein, vielleicht sieht man sich. Auf unserer Seite wird auf jeden Fall David Nemeth nicht dabei sein, Andreas Otunji, Ricky J. Jones, für Conor Metcalf könnte ein Einsatz auch noch ein bisschen zu früh sein nach langer Verletzungspause. Heute ist wohl Adam Gigala aus dem Training verletzt ausgeschieden. Was da jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Das erfahrt ihr aber alles in der Spieltags-PK. Die ist am Donnerstag und Freitag erscheint der Tim der Vorbericht. Da könnt ihr dann auch nochmal alles nachlesen. Wie sieht's denn bei euch im Kader aus? Gibt es aktuell verletzte und oder gesperrte Spieler?
Also zuletzt hat Lemperle immer wieder gefehlt mit erst, ich glaube, krank, dann Trainingsrückstand. Loschek auch noch nicht dabei wegen Trainingsrückstand, aber der war bisher eh kaum ein Faktor. Und ansonsten ist man eigentlich mehr oder weniger vollzählig, gibt auch keine Sperren. Also dahingehend kann man eigentlich nahezu aus dem Vollen schöpfen. Wäre natürlich schön, wenn jetzt Lemperle zurückkehren könnte. Das werden wir dann auf der Spieltags-PK erfahren, weil er ja gerade im Anlaufen, im Pressing schon eine absolute Bank ist. Aber dahingehend keine größeren Ausfälle.
Okay, wie werdet ihr denn wohl auflaufen? Bleibt hat Ilzer eine Stammelf?
Also es wird schon relativ wenig gewechselt in der Startelf bei der TSG. Also ich glaube, also Baumann sowieso gesetzt, dann die Viererkette ist momentan schon so, dass dass jetzt Zufall, Hanac, Kabak und Haidari gesetzt sind. Sonst Bernardo wurde mittlerweile ein bisschen verdrängt, hat aber auch zuletzt öfters verletzt gefehlt auf der linken Seite. Das könnte noch so eine Stelle sein, aber ich glaube, dass man da wenig Anlass zum Wechsel sieht. Gerade jetzt, wo Kabak nach seinem Kreuzbandriss hat ja im Hinspiel gegen St. Pauli sein Comeback gefeiert, mittlerweile echt wieder auf seinem Top-Level ist und auch Tore köpft. Dreier Mittelfeld mit Aftolao, Prömel und Börcher würde ich, denke ich, auch so beibehalten. Und dann vorne drin Kramaric, Aslani, Touré. Ich glaube, die Startelf vom Köln-Spiel wird es eigentlich wieder werden. Denke nicht, dass Lemperle von Beginn an spielt, wenn er jetzt wieder zurück sein sollte. Und sehe auch wenig Grund, ehrlicherweise, zum Wechseln.
André Kramaric ist ja auch so eine Wunderwaffe, ne? Also der ist jetzt schon wieder bei 14 Scorerpunkten, 10 Treffern. Wir hatten uns im Vorwege ganz kurz dazu unterhalten. Vertrag läuft aus. Er möchte verlängern. Verein zögert noch ein bisschen. Wie wertvoll ist er in dieser Spielzeit für euch? Also nicht nur durch die Scorerpunkte, sondern allgemein so gesehen.
Ja, seine Rolle gerade unter Ilzer war am Anfang noch so ein bisschen fraglich. Da war Kramaric auch nicht so ganz zufrieden damit, wie ihn Ilzer einsetzt, weil er viel auf den Flügeln war, wenig das Spiel so um sich rum hatte, wie er es am liebsten hat, so hinter den Spitzen und da Spielmacher mit auch viel Freiheiten. Und da hat Ilzer mittlerweile eine deutlich bessere Rolle für ihn gefunden, dass er wirklich seine Stärken ausspielen kann und eben diese Kreativität noch ins Hoffenheimer Spiel reinbringt, die sonst vielleicht manchmal fehlen würde. Und Kramaric ist auch mittlerweile wirklich ein absoluter Lautsprecher in der Kabine. Hat man natürlich auch schon letztes Jahr gesehen, wo er sich dann auch bisschen mit den Vereinsbossen angelegt hat, wo er dann mal so richtig vom Leder gelassen hat nach dem Spiel gegen Bayern. Das soll auch intern nicht so gut angekommen sein, aber Kramaric ist halt auch die Person, die sich das erlauben kann. Ich glaube, kurz darauf, Dennis Geiger ähnlich seiner Meinung kundgetan und er hat seitdem nicht mehr wirklich ein Spiel für die TSG gespielt, spielt jetzt in Aberdeen unter Lutz Pfannenstiel. Und Kramaric ist weiterhin da, hat sich scheinbar jetzt auch mit Ilzer und Schicker vertragen und ich glaube, er steht auch voll dahinter, was da intern jetzt passiert, aber er ist auch jemand, der halt vorangeht auf dem Platz und die Leute mitnimmt und vielleicht auch für Ilzer seine Teamkollegen auf dem Platz antreiben kann und mitnehmen kann und deswegen kann ich natürlich nur hoffen, dass Kramaric bleibt, alleine wegen seines Status als der Hashtag TSGoat, wie ihn immer das Hoffenheimer Marketing, aber auch die Fans nennen, hat mittlerweile auch so einen Mural am Stadion bekommen, direkt neben dem von Olli Baumann, die zwei verdientesten Spieler im Kader, würde ich sagen. Und ist natürlich auch ganz ungewohnt, dass Kramaric ausnahmsweise nicht nur im Herbst und im Frühling zu Höchstform aufläuft, sondern jetzt auch im Winter ausnahmsweise mal Tore ja, am Fließband schießt.
Hallo.
Das Einzige, was mir sehr leid getan hat, war, dass es sein Tor gegen Freiburg, sein wunderschöner Heber, wo er Atubolo komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat, leider wegen einer, was war, ich glaube, es war am Ende sein Gesäß, was um 2 Zentimeter im Abseits stand. Und da er nicht gezählt hat, das wäre natürlich zu schön gewesen. Tor des Monats wäre, glaube ich, sicher gewesen, aber so ist, ich glaube, er ist trotzdem nominiert gewesen für irgendeins.
Oh Mann. Schön, dass es ihn noch gibt. Vielleicht trifft er ja am Samstag nicht. Sag mal, was muss passieren, damit wir am Samstag bei euch gewinnen?
Ich glaube, Hoffenheim müsste ein bisschen zu hochmütig sein. Nach jetzt auch im Köln-Spiel hat man schon auch ein bisschen gepennt. Gerade dann nach, ich meine, das 1-0 war ein Zaubertor. Da mache ich jetzt, auch wenn man da ein bisschen zu viel Raum lässt für Ragnar Ache, mache ich da jetzt keinen Riesenvorwurf, aber dass man kurz nach dem 2-1 direkt den Ausgleich kassiert und danach noch ein paar Chancen zulässt, das darf so nicht passieren. Ich glaube, da wird man seine Lehren draus ziehen. Aber wie schon gesagt, Hoffenheim sollte eben nicht sich verleiten lassen, zu viel Räume anzubieten und zu weit aufzurücken. Kabak ist bei seinem Tor ja bis in gegnerischen 16er rein als Innenverteidiger und die Vorlage kam von Haidari, der Linksverteidiger ist, aber eigentlich gelernter Innenverteidiger. Also das ist natürlich einerseits eine Stärke von Hoffenheim, aber andererseits sollte man dann eben diese Lücken auch füllen hinten in der Restverteidigung. Mhm. Und natürlich sollte Hoffenheim auch seine Chancen vorne machen und sich stetig Chancen erarbeiten. Das war gegen Köln am Ende dann nicht mehr ganz so gut. Also vielleicht aus eurer Sicht keine Lehren aus dem Köln-Spiel ziehen, aus meiner Sicht, die Sachen, die im Köln-Spiel schief liefen, jetzt besser machen.
Okay, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Natürlich lasse ich dich nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast. Und der lautet?
Ich sag 3-1 für Hoffenheim.
Gut, ich bin beim 2-1 für uns. Richtig langweiliges Ergebnis, 2-1, aber das, ich glaube, wir schaffen das. Ich will, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS zum Spiel kommt, mache ich zusammen mit Jutta. Wir hören uns dann nochmal gegen Freiburg wieder. Luis, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit und das nette Gespräch und dieses ganze Popcorn-Kino, was du dir ständig antust. Vielen, vielen Dank nochmal. Die letzten Worte in der Sendung gehören dir.
Ja, danke wie immer für die Einladung. Sorry, dass ich beim Nach dem Spiel nicht da sein kann. Leider geht Uni vor. Ich würde auch lieber mit euch reden als Sportvermarktungsrecht lernen. Aber ansonsten, vielleicht sieht man sich ja am Samstag im Stadion. Falls ihr Tipps braucht für die Heidelberger untere Straße, dann sagt einfach Bescheid. Hat leider noch bis um 1 Uhr nachts offen wegen nervigen Anwohnern. Aber bis dahin würde ich euch das betreute Trinken empfehlen. Und ansonsten, 8.3. ist hier Landtagswahl, keine Nazis wählen, würde ich sagen. Bis dahin, ciao.
Ciao.